Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu mittlerweile 266. Folge unseres MLS-Podcasts. Es stehen viele Themen an. Wir nehmen hier an Pfingstmontag auf. Nachdem der letzte MLS-Spieltag stattfand vor der großen Pause, gibt ein paar Kadergerüchte, aber bevor wir darauf eingehen, willkommen Anne.
Herzlich willkommen Daniel.
Wie geht es dir trotz der warmen Temperaturen? Trinkst du viel? Behältst du stets deinen kühlen Kopf?
Sowieso. Wobei, nicht immer kühl. Über die Themen werden wir nachher noch sprechen. Da brennt mir dann auch manchmal der Helm.
Ja, das kann ich verstehen. Es fanden ja auch wirklich sehr gute, torreiche Spiele in der MLS statt. Aber wie gesagt, es gibt eine interessantere Info. Zumindest liegt uns, Stand Pfingstmontag, eine Liste vor mit Spielern, wo man natürlich nicht weiß, ist das der WM-Kader, den die USA nominiert? Oder ist es einfach nur ein Gerücht? Anne, was fällt dir auf den ersten Blick auf?
Und das ist direkt einer der Punkte, wo mir der Helm brennt. In dem unoffiziell bekannt gegebenen US Men National Team Kader ist Diego Luna nicht mit dabei. Dafür ist ein Gio Reyna mit dabei, der ja bei Gladbach, wie viele Spiele hat der in dieser Saison gemacht? Nicht viele, und wenn, dann kam er immer von der Bank oder fast immer von der Bank. Ja, der steht im Kader, und Diego Luna, der eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat oder schon seit Jahren sehr, sehr stark spielt und auch im US Men National Team immer sehr gut performt hat oder fast immer sehr gut performt hat. Trotzdem fand ich immer besser auch als Reiner. Der darf nicht mit. Es ist ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann.
Gut, man weiß ja nicht, wie offiziell die Info ist oder der Kader, den wir hier haben. Aber du hast natürlich recht. Gio Reyna hat da eigentlich nichts zu suchen, aber Papa Reyna hat wahrscheinlich geregelt, einen Anruf getätigt und siehe da, er ist drinne. Es gibt natürlich drei Torhüter, Chris Brady, Matt Fries und Matt Turner. Ich denke, man kann es einfach so abnicken, oder fehlt dir jetzt irgendein überragender Schlussmann, der sich durch grandiose Leistungen verdient hätte?
Nee, auf Anhieb würde mir jetzt keiner einfallen. Das ist im Prinzip das, womit man ehrlich gesagt auch gerechnet hat.
Definitiv. Ansonsten natürlich Sebastian Börhalter spielt eine überragende Saison bei den Whitecaps, ist auch mit dabei. Tyler Adams kennt man ja noch von den New York Red Bulls, sowie West McKennie und Harshi Wright, beides Ex-Schalker. Ansonsten der Leverkusener Malik Tillmann, Christian Pulisic, Ex-Dortmunder. Du hast ihn eben erwähnt, Gio Reyna. Ansonsten halt, ja, die klassischen Spieler, gut. Ricardo Pepi, Ex-Augsburger, der mittlerweile in den Niederlanden spielt, ist ebenfalls mit dabei. Ja, es ist ansonsten schon ein guter Kader. Aber es fehlt halt Diego Luna.
Bei Pepi muss ich sagen, da bin ich vollkommen fein mit. Der war bei der letzten WM ja nicht mit dabei. Da gab es ja auch so einen, nennen wir es mal, Streit drüber. Aber ich finde, damals war er tatsächlich irgendwie vielleicht auch im Kopf nicht so weit. Aber mein Eindruck ist, dass er sich so in den letzten Jahren wirklich sehr gut entwickelt hat. Der scheint sich auch in den Niederlanden sehr wohl zu fühlen. Macht da die Tore, die er machen soll. Von daher bin ich da komplett fein mit. Aber ja, wie gesagt, die Position rund um Reiner, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es schwierig. Der spielt in seinem, also er ist auch der einzige Spieler in diesem Kader, der bei seinem Heimclub quasi gar nicht spielt oder nur auf der Bank sitzt und dann mal als Joker rein darf, aber trotzdem zum US Men National Team berufen wird, weil man offensichtlich glaubt, dass er da der Heilsbringer ist. Und wenn man sich auch mal Kommentare durchliest, er wird sehr, sehr kritisch diskutiert, aber dann gibt's auch immer wieder welche, die sagen, ja, er ist der beste US Men National Spieler in dem Kader. Das sehe ich nicht. Und ich glaube, das ist ein verschenkter Platz. Da hätte ich wirklich einen Diego Luna viel lieber gesehen, der sich das mehr als verdient hat und der ähnlich wie Pulisic und Adams ein Arbeitstier ist. Der wirft sich da auch in den letzten Ball noch mit rein. Wir erinnern uns an die gebrochene Nase im Spiel, ich glaube gegen Mexiko war es. Also das ist ein Spieler, der wirklich da die ganze Power reingibt. Das hast du bei einem Gio Reyna überhaupt nicht. Der macht ja nicht mal im Training richtig mit, wie man so hört.
Ja, also da kann ich den Trainer auch nicht verstehen, dass er da nicht lieber den Stärkeren oder halt den Spiel mit mehr Biss nominiert. Aber ich glaube halt wirklich, dass viel vom Vater ausgeht, beziehungsweise man da sogar eher Angst haben muss, dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein starkes Druckmittel hat, der Papa Reyna. War ja auch bei Crackbow halt damals der Fall.
Dafür umso interessanter natürlich an dieser ganzen Geschichte ist, Reyna ist im Team und Sebastian Berhalter ist auch im Team. Also die beiden Söhne der Männer, um die es beim letzten Mal so massiv ging. Das bietet natürlich auch eine gewisse interessante Story mit sich. Was man übrigens noch sagen muss, es gibt so ein paar Spieler, wo man feststellen kann, das ist, ich würde jetzt nicht sagen überraschend, aber es ist ein positives Signal. Beispielsweise Christian Walden, dass man ihn wahrscheinlich mitnehmen wird, finde ich gut, weil auch er ein Arbeitstier ist und genau das macht, was man von ihm verlangt. Und auch ein Miles Robinson beispielsweise, auch einer, der durchaus hinten immer wieder für Stabilität sorgt und der sich auch in den letzten Jahren immer wieder bewährt hat. Also ein paar positive Signale sind mit dabei. Aber ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von dem Kader. Irgendwie fehlt mir das große Ganze. Und ich bin auch gespannt, wie es um Christian Pulisic steht. Der hat ja jetzt zuletzt bei Milan nicht so 100% performt, aber in der Saison davor, dafür umso besser. Mal sehen, wie es ihm bis dahin geht, wie es läuft.
Ja, zum Pulisic, Nominierung steht da außer Frage, aber wie du es gerade gesagt hast, da muss man halt einfach mal sein, ja, auf so Charaktere auf gut Deutsch scheißen und halt lieber den besseren Spieler mitnehmen, aber wir haben das ja auch beim deutschen Kader, wo ein Sané, Goretzka und so weiter mitgenommen wird, die man halt mitnimmt, weil sie scheinbar irgendwelche Leute gut kennen oder irgendwelche Mitspieler.
Auch da hat man Angst, dass der Vater anruft.
Da lässt man halt lieber einen Saidem Maler oder einen anderen Spieler zu Hause und nimmt halt lieber mehr Bayern-Spieler mit. Aber gut, es ist ein anderes Kapitel, hier geht es nicht um deutschen Kader oder um die Bayern, sondern natürlich um den Fußball in den USA. Der Kader wird erst die Tage bekannt gegeben, offiziell. Heißt, es ist ja wie gesagt nur eine Momentaufnahme, die wir haben, aber den Berichten kann man ja glaube ich schon eher Glauben schenken.
Ja, es kommt vor allem auch von verschiedenen Seiten und durchaus auch von Quellen, denen man vertrauen kann. Gerade die Meldung, dass Diego Luna nicht mit dabei ist, kam schon sehr, sehr früh. Und auch da von durchaus seriösen Quellen. Also da scheint schon einiges durchgesickert zu sein.
Aber gut, mal schauen. Vielleicht ist ja Diego Luna doch im Aufgebot. Mich würde es freuen. Hat er sich definitiv durch gute Leistungen verdient. Hast du noch was zum Kader?
Nein. Ich hätte ja, wunderbar, aber sonst noch ein paar Mini-News.
Ja, die müssen auch erwähnt werden.
Genau. Erstmal, ich bin mir nicht sicher, ob ich es beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Wir hatten ja jetzt immer wieder mal über die WM-Vorbereitung und Co. gesprochen. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich will es nur noch mal nachschieben. Die Diskussion rund um Fahrkarten bzw. Ticketpreise für den Bahntransport ist ja immer noch im Gange. Aber dafür gab es positive Meldungen aus Atlanta. Dort lässt man den Preis so niedrig, wie er ist. Also es gibt auch Städte, in denen es wirklich sehr, sehr gut läuft. Und es gab vor kurzem eine Umfrage, in der die Amerikaner gefragt wurden, was ihre beliebtesten Sportarten sind. Rate mal, was die Top 5 sind. Oder wir machen es einfacher, Top 3.
Die Top 3. Football, Basketball. Und ich glaube, wir sind jetzt alle so im WM-Fieber, deswegen haben auch viele sich vom Fußball-Fieber anstecken lassen. Ansonsten würden sie wahrscheinlich Eishockey sagen und noch um den 5. mit zu erwähnen, Baseball.
Also tatsächlich sind die Top 3, wie du richtig gesagt hast, Football, Basketball und Platz 3 ist mittlerweile Fußball. 10% der Amerikaner sagen, dass Fußball ihre Lieblingssportart ist. Ich würde das ein bisschen abkoppeln vom WM-Fieber, weil ich bisher den Eindruck habe, man ist noch gar nicht so im WM-Fieber. Aber ehrlich gesagt, das kennt man auch von uns Deutschen. Das kommt immer wirklich erst ganz kurz vorher, dieses Fieber, wenn dann die Leute, die Fans der anderen Länder mit da sind, wenn die Teams dann auch vor Ort sind, dann erst fängt es an, so ein bisschen zu kochen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, von wann die Umfrage war, aber das ist sowieso etwas, was sich schon angedeutet hat, obwohl ich ein bisschen überrascht bin, dass Fußball Eishockey überholt hat. Aber dass Fußball Baseball überholen wird, das steht schon seit 10 Jahren, ehrlich gesagt, fest. Man hat immer wieder die Tendenz gesehen, dass Fußball nach oben geht, Baseball nach unten geht, beziehungsweise dass nur eine recht alte Zielgruppe Baseball favorisiert und die Jüngeren alle schon Fußball. Ist jetzt dementsprechend gar nicht so überraschend. Aber damit ist eben auch klar, Fußball ist keine Randsportart in den USA, sondern Fußball ist eine der Top 3 oder mindestens Top 5 Sportarten in den USA. Und Baseball sehr schwankend, nennen wir es mal so. Wie gesagt, ich glaube, Fußball und Eishockey dürfte vielleicht sogar recht ähnlich sein, von der Beliebtheit her.
Du hast halt bei den anderen Sportarten viel mehr Spieltage, deswegen ist es ja eigentlich immer wieder eher, ich will nicht sagen im Trend, aber eher drin, weil beim Eishockey hast du ja mehr Spiele, beim Baseball und beim Basketball ja auch, das sind ja teils über 80 Spiele. Aber jetzt mal schauen, was die WM bringt. Hast du noch weitere News, Anne?
Nö, ansonsten nur dann zum Spieltag.
Ja, zum Spieltag kommen wir gleich. Es gab eine News unter der Woche, dass Maxi Morales sich das Kreuzband gerissen hat. An der Stelle wünschen wir natürlich die beste Genesung. Ist halt die Frage, inwieweit seine Karriere oder inwieweit er nochmal auf dem Platz stehen wird. Er ist 39, wird nächstes Jahr 40 und dann Kreuzbandriss. Ich weiß nicht, Anne.
Ja.
Macht man da noch was? Ist man da noch aktiv oder hängt man dann eher die Schuhe an den Nagel?
Ja, wahrscheinlich wird er nicht mehr zurückkommen. Würde mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschen. Aber er hat ja auch eine sehr langjährige und durchaus auch erfolgreiche Karriere. Von daher ist es vielleicht auch jetzt nicht der schlimmste Zeitpunkt, dann aufzuhören.
Eben, er war jetzt eben die letzten 9 Jahre, war er ja bei New York City FC. Eigentlich schon immer. Ihn verbindet man mit dem Verein. Haben wir gemeinsam auch einen Titel gewonnen. Dass es dann so zu Ende geht, ist halt, glaube ich, schon ärgerlich, weil er wird vermutlich kein Spiel mehr bestreiten. Also wie du gesagt hast, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr nochmal spielen wird. Ich würde es mir wünschen. Ist ein guter Fußballer. Tut dem Team mehr als gut, aber die Zeichen stehen wahrscheinlich eher für Karriereende.
Vielleicht geht er dann einfach in den Trainerbereich, in den Trainerstaff.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der ist ja eh, gerade in dem Alter bist du ja eh ein Mentor für junge Spieler. Da tut's schon gut, so einen zu haben, der frisch vom Fach kommt und die nötige Expertise mitbringt.
Ja.
Was ihr da draußen jetzt machen dürft, aufgrund der warmen Temperaturen, sind glaube ich hier schon wieder gefühlt 30 Grad, trinkt mal einen Schluck Wasser, gerne auch zwei. Wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir hatten uns eben ein bisschen über den Kader, potenziellen Kader vom US Men National Team unterhalten. Spring jetzt aber rüber zur MLS. Ich hatte es vorhin schon angeteasert oder angedeutet. Es wird jetzt erstmal lange Zeit keine MLS geben. Am vergangenen Wochenende, beziehungsweise sogar in der Nacht von Sonntag auf Montag, fanden die letzten Spiele der MLS statt. Bevor wir aber auf die wirklich interessanten Partien zu sprechen kommen, gab es bei LA Galaxy gegen Houston ein kleines Novum oder eine Neuheit, Anne. Das ist ja was für mich als Person würde ich ja niemals sowas in Betracht ziehen, aber es gibt ja Menschen, die das durchaus machen oder mögen.
Ja, sagen wir es mal so, trotz dessen, was da dieses Mal ausprobiert wurde, hat es nicht viel geholfen, weil die Partie als solches war wirklich eine richtig schlechte Partie, also auch fußballerisch fand ich die unter aller Sau, das war einfach nur ein einziges, wir werfen uns ja in den Ball und wir schießen irgendwie aufs Tor. Also spielerisch war das wirklich gar nichts in dieser Partie, endete auch 1-1. Aber was drumherum stattfand, war durchaus interessant, weil die MLS wird ja übertragen von Apple TV. Apple TV und das iPhone gehören ja logischerweise zusammen. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man dieses Spiel nur mit 15 iPhone Max Pro aufzeichnet, beziehungsweise filmt und wirklich nur diese Handys mit genutzt wurden und keine anderen Kameras als solches. Jetzt wird man natürlich denken, oh, das ist aber krass, wie haben die es denn geschafft, so weit ranzukommen an die Spieler? Es wurden noch ein paar Extras verwendet, weil auch wenn das iPhone vielleicht gute Bilder macht, am Ende brauchst du schon auch einen etwas stärkeren Zoom. Und dafür hat man dann nochmal 8 super Teleobjektive verwendet, die, naja, einen Wert von $265.000 haben. Das sind diese sehr großen Teleobjektive, die man sonst auch von üblichen Fußballübertragungen kennt, diese kastenähnlichen Dinger. Die hat man, also man hat einfach das iPhone davor gespannt und dann damit gefilmt. An sich, ich glaube, wüsste man es nicht, dass diese Partie mit iPhones aufgezeichnet wurde, würde man es tatsächlich nicht sehen. Aber ja, auch die beste Kamera hilft nicht, wenn das Objekt, was du fotografieren willst, Kacke spielt.
Ja gut, Spiel endete 1-1. War in der Halbzeit eigentlich schon entschieden. Ja, also, wie gesagt, auch wenn du halt mit Scheiß-Handys ein Fußballspiel aufzeichnest, spielst du halt Scheiß-Fußball. Von daher. Springen wir weiter zu einer Partie, wo es ein paar mehr Tore gab, Anne. Gab es ein paar an dem Wochenende. Unter anderem hat ein Spieler, den ich leider nicht aufgestellt habe in meinem Fantasy-Team, dachte sich so am Wochenende, ich eskaliere jetzt mal so richtig und ich zeige eigentlich, dass ich mit zur WM gehöre. Rede ist von Cincys besten Spieler, ich glaube auch sogar Captain Evander. Wie soll ich sagen, es ging ja nicht gut los für Cincy. Orlando früh in Führung gegangen, war zunächst abseits, später gab es einen Elfmeter zum 1-0 und dann treten die aber ja mal richtig auf.
Dann waren sie sauer.
Da waren sie sauber, klar, du spielst zu Hause und du möchtest mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Und dann kam es halt, wie es kommen musste, und du machst halt 2 Tore und 3 Vorlagen. Wo allesamt wirklich überragend rausgespielt sind. Tore ist schön, die Vorlagen überragend. Und generell, so wie er das Spiel geführt hat als Captain oder als Schlüsselspieler, phänomenal. Also, das ist wirklich hohe Kunst und spätestens jetzt muss der MLS klar sein, hey, wir haben ja einen potenziellen MVP-Kandidat, beziehungsweise jemand, der das Ding eher verdient hat als jemand anderes. Gut, man muss dazu sagen, Anne, der Freischuss von Ojeda, auch stark, oder?
Durchaus, ja.
Also klar, 2 Standard-Tore kann man sich jetzt drüber streiten, aber überragender Freistoß. Zum Schluss hat dann noch der Fußballgott himself 6-2 erzielt, der auch irgendwie in Fahrt kommt, Anne, Tombalo.
Man muss aber auch dazu sagen, zumindest laut Footmob hatte Evander sogar 4 Torvorlagen und 2 Tore. Also er war an allen 6 Toren, die am Ende gefallen sind, beteiligt. Das ist schon ganz schön krass. Und ja, Corbin, der bei Kickbase Evander aufgestellt hatte, der freute sich auf über 1000 Punkte für Evander.
Ja, hatte ihn als Captain. Bisschen ärgerlich, aber gönne ich dir. Ich meine, am Ende wird abgerechnet. Von daher kannst du jetzt gerne vorne sein. Ich bin's am Ende.
Ja, aber ansonsten muss man auch sagen, ich bleibe dabei. Die Trikots von Orlando sorgen dafür, dass ich ihnen jede Niederlage gönne, die sie in diesen Trikots machen. Weil das ist nicht mehr mein Orlando. Was soll es mit diesem Orange dort? Die Crew darf so auftreten. Oder Nashville darf auch in Gelb auftreten. Aber nicht Orlando in Orange. Ich bleib dabei. Und ansonsten ja, also Cincinnati war eindeutig das stärkere Team und hat da mehr als verdient gewonnen. Ist vielleicht aber auch ganz gut, nachdem sie zuvor schon auch ein bisschen am Struggeln war. Gut, sie hatten gegen Inter Miami jetzt zum Beispiel gespielt. Das war diese 3-5 Partie, die ja auch recht wild war. Sie hatten auch 3-3 gegen San Diego gespielt und davor dann auch noch gegen Charlotte mit 2-2. Also von daher war jetzt der Sieg vielleicht auch mal wieder ganz gut für die Motivation. Jetzt starten wir halt nur in eine anderthalb monatige Sommerpause. Ja, fast 2 Monate sogar.
Ich finde es halt heftig. Und das muss man jetzt einfach mal erwähnen. Cincy hatte letztes Jahr nach 34 Spieltagen 40 Gegentore gefressen und 52 selber erzielt. Jetzt nach nicht mal der Hälfte, nach 15 Spielen, sind sie bei 36 Toren und 37 Gegentoren. Also das zeigt ja, wie absurd das ist, beziehungsweise wie viel die eigentlich im Schnitt pro Spiel fressen, wie viele Tore. Es sind ja 4. 2 auf der Haben- und 2 auf der Nicht-Haben-Seite. Aber was?
Ehrlich gesagt ist mir das jetzt schon die letzten Spieltage über aufgefallen, aber nicht nur bei Cincy, sondern bei mehreren Teams, dass die Verteidigungen zurzeit wirklich sehr, sehr nachlässig sind. Wir hatten ja so die letzten 3-4 Spieltage immer wieder mehrere Spiele mit sehr, sehr hohen Torergebnissen. Also das spricht gerade nicht für die MLS. Das ist gerade keine Werbung für die MLS, wie die Verteidigungen aufgestellt sind. Wir haben ja noch ein anderes Spiel, über das wir auf jeden Fall reden müssen, nämlich Miami. Da ist genau das Gleiche. Die fressen ja gefühlt auch jede Woche enorm viele Tore. Sie gewinnen nur deshalb, weil sie auch genauso viele Tore schießen. Oder mehr Tore, logischerweise.
Ja, reden wir doch gerade über Miami, wenn du es so schön angeschnitten hast. Gegen Philly, eigentlich das, ich will nicht sagen, schwächste Team in der bisherigen Saison, aber das Team, womit am meisten enttäuscht. Aber im Nu stand es halt trotzdem 2-0 für Philly.
Ja, und vor allem also bis zur 20. Minute stand es ja schon 1-3 für Philly. Also da ging schon einiges. Und sagen wir es mal so, in der Halbzeit, wir sind mit einem 4-4 in die Halbzeit gegangen. Also beide Verteidigungen wirklich komplett nicht am Platz. Keine Ahnung, wo die mit dem Kopf waren. Aber das waren einfache Tricks, die Verteidigungen da auszuhebeln oder einfach hinter die Verteidigung zu spielen. Auf beiden Seiten, da kann sich keiner irgendwie groß rühmen. Übel. Und ja, Philly hat halt wirklich mehrfach eine 2-Tore-Führung aus der Hand gegeben.
Klar, wie gesagt, wenn du halt gegen Miami spielst, dann musst du definitiv Tore schießen, mehr als der Gegner. Aber in dem Fall hat halt Miami 6 Dinger geschossen und dann kommst du mit deinen 4 nicht weit. Es ist aber halt trotzdem, es rächt sich halt irgendwann, weil du wirst halt irgendwann gegen Teams spielen, wo halt defensiv stärker ist und wo dir dann Tore reinschießt. Die Frage ist dann nur, ist es dann zu spät oder nicht zu spät?
Ja, wird sich zeigen, aber naja, also echt sehr, sehr viele MLS-Teams haben meiner Meinung nach mit ihrer Verteidigung große Probleme. Was ich an dieser Partie noch interessant fand, war, Messi hatte sich auswechseln lassen, möglicherweise um einer Verletzung jetzt so kurz vor der WM entgegenzuwirken, weil er scheint irgendwie, keine Ahnung, also es gibt den Verdacht, dass er sich eventuell verletzt haben könnte und man es nicht noch schlimmer machen wollte und er wird ausgewechselt, sondern er lässt sich auswechseln, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, er ließ sich auswechseln und ging dann direkt auch in die Katakomben. Und generell ist Messis Verhalten zurzeit, nennen wir es mal interessant, denn auch in der Partie gegen Portland fing er dann an, sich mit den Portland-Fans so ein bisschen zu bekriegen und gab da immer wieder Gesten zu den Fans rüber. Das ist ihm ehrlich gesagt unwürdig. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum so ein eigentlich großer Spieler sich zurzeit immer wieder so verhält. Wie gesagt, dass er sich da so auswechseln lässt und dann sofort in den Katakomben verschwindet. Der ist jetzt nicht mal humpelnd gewesen oder so. Das ist jetzt nichts, was sofort offensichtlich war. Ich weiß nicht, es hilft nicht, an Sympathiepunkten zu gewinnen. Ach so.
Ja gut, aber
und eine Sache in dem Spiel noch. Das Spiel wurde dann nennen wir es mal minimal vorzeitig abgepfiffen vom Schiedsrichter, weil er keine Schuhe mehr hatte. Sein Fuß brach unten durch die Sohle durch, sodass man auf den Aufnahmen auch sehen kann, wie quasi der eine Teil von seinem Schuh deutlich über dem Fuß ist. Der Fuß guckt dann unten raus. Und die Sohle hat ihm dann ein Miami-Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, vielleicht sogar Suarez selbst, der sehr viele Tore in der Partie gemacht hatte, dann gebracht. Weiß nicht, mit was für einer Ausrüstung die MLS da spielt. Ich glaube, mit Adidas. Aber wer weiß, was für Schuhe die Schiedsrichter haben.
Wahrscheinlich auch die guten F50.
Wer weiß, aber
sie... Schwarz-Weißen, die jeder kennt.
Sie halten offensichtlich den Rasen in Miami nicht durch. Aber Miami jetzt ja mit dem zweiten Sieg zu Hause schon. Eine Serie.
Ja, auch ein blindes Huhn findet mal Korn. Wie gesagt, wenn du 6 Tore zu Hause schießt, ist es geil, ist ein geiles Gefühl für die Fans, aber du darfst, bei Gott, keine 4 Gegentore fressen.
Nein.
Nicht mit der Erwartungshaltung, die Inter Miami hat, aber wir sagen ja seit Saisons oder seit Jahren, dass die Defensive von Miami das Defizit ist. Aber letztes Jahr hat es funktioniert. Sie haben letztes Jahr die MLS gewonnen, zumindest in den MLS Cup. Von daher juckt es wirklich keinen, wenn am Ende des Jahres ein Stern auf deinem Trikot drauf ist.
Ja, mag sein. Spielen ja noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel, wie viel kostet dieser Kader im Vergleich zu allen anderen MLS-Teams. Aber gut, das hatten wir in der letzten Folge.
Ja, das sowieso, aber die Diskussion hatten wir auch schon. Fokussieren wir uns lieber auf ein anderes Spiel, oder? Genug Zeit mit dem Verein verschwendet.
Ja.
Ja, wie soll ich sagen, DC United, gehen wir mal ein bisschen in die Hauptstadt.
Hm. Auch das eine glanzvolle Partie.
Ich meine, so ein 4-4, jetzt habe ich schon gedroppt, gut, ihr wisst eh alle, wie das Spiel ausgeht, ist einfach geile Werbung für die MLS. Nur aus Sicht von DC United, du führst bis zur 93. Minute 4-2 und irgendwie steht es am Ende 4-4. Schon unangenehm im eigenen Stadion.
Absolut, vor allem hatte ich so ein bisschen den Eindruck, sie haben sich bei ihrem 4-4 auch ein bisschen zu sehr gefreut und waren dann so, ja, alles klar, das Ding ist durch, wir gewinnen die Partie. Und dann lässt man sich in so kurzer Zeit noch so viel einschenken. Aber auch da, die Verteidigung beider Mannschaften waren nicht anwesend. Also, keine Ahnung, vielleicht hatten sie wieder den, ich weiß nicht, was für Motto sie an dem Tag hatten. Vielleicht waren ja wieder die ganzen Hunde im Stall und dass die Verteidiger einfach eher auf den Rängen unterwegs waren, weil auf dem Platz waren sie offensichtlich nicht.
Das Witzige sei, 3 Tore sind in der Nachspielzeit gefallen von Montreal. Einmal in der 6, also 45 plus 1, da 90 plus 4 und plus 6. Da darf man einfach nicht abschalten, DC United.
Ja.
Halbzeit ist dann, wenn der Schiri pfeift und Abpfiff ebenfalls.
So ist es.
Aber
ja.
Gut.
Ich hätte noch ein Team.
Ja.
Nämlich Austin. Austin befindet sich zurzeit auf Rang 14 der Western Conference. Sie haben bisher 3 Spiele gewonnen, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen. Sie haben jetzt auch gegen St. Louis verloren, was blöd ist, weil die ähnlich schlecht zurzeit aufgestellt sind. Aber ja, St. Louis hat sich jetzt vor sie geschoben. Und Austin hat vor kurzem, sie haben ihren Headcoach schon vor dem jetzigen Spieltag entlassen und sind jetzt auf der Trainersuche, was, wie wir sehen, auch dringend notwendig ist. Jetzt überlege ich gerade, Sporting Kansas City, da ist auch noch nichts passiert. Also man hält auch weiterhin an Vicky fest.
Gut, aber das braucht halt eh, sag ich mal. Weißt du übrigens, wer bei St. Louis im Tor stand gegen Austin?
Was? Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber Ben Lund, spielt der da überhaupt?
Ja. Ja. War auch im Elfmeterschießen tatsächlich im Tor.
Oh ja.
US Open Cup, genau. Und hat im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter gehalten.
Der hatte auch davor, glaube ich, im Laufe des Spiels schon mal, also der hatte sehr, sehr starke Paraden, die MLS, beziehungsweise der US Open Cup und St. Louis hatten da ein extra Video für ihn vorbereitet. Das sah schon cool aus.
Eben, freut mich auch. Hätte Nagelsmann mal ihn nominiert. Er kennt das Land, er kennt die Liga.
Ja, guter Punkt. Er kennt auch viele der Stadien. Easy Job in dem Fall.
Na, jetzt, wie gesagt, mich freut's für ihn. Für alle, die es nicht wissen oder die relativ neu hier sind, er war unser erster Gast 2019. Also vor 7 Jahren hatten wir ihn schon hier zu Gast. Damals war er, glaube ich, noch bei Louisville oder bei Cincinnati irgendwie. Ging er über Phoenix Rising zu St. Louis. Oh. Da wird mir ganz nostalgisch an.
Ja.
Aber hast du noch was?
Ja, was ist deiner Meinung nach der beste Torjubel?
Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also ich bin persönlich ein Fan von, du wirfst die Angelrute raus, da kommt ein Fisch angelaufen, dann angerobbt und deine Mitspieler heben ihn hoch und waschen Foto davon. Das ist ein geiler Torjubel. Dann natürlich Klassiker, du schießt in der 69. plus 6 das entscheidende Tor, ziehst Stricke aus, gehst zu den Fans, feierst mit denen und ziehst gelb und gelb-rot. Das ist ein Highlight.
Gelb-rot ist tatsächlich und sehr Highlight.
Was auch noch ein sehr guter und ein sehr unterschätzter Jubel ist, ist einfach dieser Knierutscher.
Ja, aber der verleitet auch dazu, dass man sich schnell ordentlich aufs Maul packen kann.
Ja, eben.
Und dann nicht so cool aussieht. Aber ja, der Fisch ist sehr, sehr gut. Ansonsten kann man sich das auch mal bei Sam Server ansehen von Dallas. Der ist quasi ein Dallas-Junge. Der fühlt sich bei Dallas, glaube ich, sehr, sehr wohl und hat in der Partie gegen die Earthquakes, also letzte Woche schon, hat er das entscheidende 3-2 gemacht. In der Nachspielzeit war es, glaube ich, sogar. Und er rannte dann nach hinten, zwar Richtung Fanbook, glaube ich, der Earthquakes. Auf jeden Fall flogen dann so ein paar Bierdosen nach unten. Nicht auf ihn geworfen, aber die flogen halt so Richtung Spielfeld. Und er schnappte sich dann eine und öffnete sie und trank. Wurde dafür in Dallas sehr, sehr deutlich gefeiert. Es sieht auch sehr witzig aus. Also eigentlich ist das ist der Torjubel besser als das Tor als solches, was auch okay ist.
Ich habe mir echt überlegt, Anna, ob ich sag, du schnappst schon eine Bierdose, öffnest die und also machst du diesen virtuellen, sag ich mal. Dass du quasi tust, als würdest du eine Bierdose schnappen, sie aufmachen und dann trinken.
Ja, und er hat's halt wirklich gemacht. Guter Move auf jeden Fall. Es kam bei den Fans sehr, sehr gut an. Und auch so generell im US-Fußball-Kosmos hat er damit jetzt, glaube ich, noch mal mehr Bekanntheit gewonnen, weil die Leute jetzt mehr auf ihn gesehen haben und festgestellt haben, oh, das ist ja wirklich so ein Dallas-Junge. Der identifiziert sich zu 100% mit dem Club und mit der Stadt.
Ich meine, es war zwar in San Jose, aber geil wäre es, wenn jetzt die Brauerei hingeht und mit ihm einfach eine Marketingkampagne macht.
Oh, ja.
Das wäre doch schlau.
Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
Naja, also Sam Sauber hat ja schon 10 Einsätze in der Saison. Wurde letztes Jahr erstmal so ein bisschen rangeführt, lieferte der ja damals auch schon 2 Assists und hatte schon sein 3. Tor. Daher ihm nur das Beste. Und es ist natürlich immer schön, wenn so Spieler, die ihr Zuhause kennen oder wissen, wo ihr Zuhause ist, abliefern. Weil Paxton Pomykal zum Beispiel ist ja nicht mehr bei Dallas.
Ich glaube, ihr hatten ihn damals getradet, oder?
Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, war gut gewaved und dann musste er sich was ansuchen. Also nicht seine Schuld.
Der übrigens immer noch keinen Verein hat. Das ist nicht gut. Was auch nicht gut ist, Anne, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, schließen wir den Laden ab für heute.
Genau, wir machen dann jetzt erstmal, denke ich, ein bisschen Pause und werden dann während der WM immer wieder mal so ein paar Folgen droppen. Ich erzähle dann ein bisschen was ich erlebe. Und wenn News reinkommen, dann kommt auch eine Folge. Aber dann machen wir jetzt so eine kleine Mini-Sommerpause mit unspezifischen Veröffentlichungsdaten.
Auch das darf mal sein. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuhören. Trinkt reichlich Wasser oder Flüssigkeit. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein bei einer weiteren Folge von unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.